Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wenn jemand stürzt, wenn jemand zu Fall kommt, möchte man ja denjenigen normalerweise helfen. Das ist ja total menschlich. Wenn allerdings Diktaturen fallen bzw. deinstalliert werden, da hält sich unser Mitleid dann durchaus in Grenzen. Und auch das ist verständlich. Wie Diktaturen stürzen, kann man jetzt im gleichnamigen Buch nachlesen. Für den Economist war es schon das im letzten Jahr, also im englischen Original, eines der besten Bücher des Jahres. Und jetzt ist es endlich auch in Deutsch, auf Deutsch. Erschienen. Genau.
Geschrieben hat es der Politologe und Autor Marcel Dirsus. Er berät internationale Organisationen wie die OECD oder die NATO und ist zurzeit Non-Resident Fellow am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. Und jetzt spricht er mit uns. Schönen guten Tag, Herr Dirsus.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
In Ihrem Buch Wie Diktaturen stürzen analysieren Sie den Niedergang bzw. den Sturz von Diktaturen. Das kann man sich so denken. Bei Ihnen gab es ein ganz persönliches Erlebnis, warum Sie sich mit dem Komplex beschäftigt haben. Was war das?
Ja, es ist mittlerweile das Schlüsselerlebnis mehr als eine Dekade her. Und zwar habe ich nach der Uni eigentlich gedacht, ich möchte ein bisschen die Welt sehen. Ja, ich wollte raus aus der Bibliothek, was Neues. Und schlussendlich habe ich dann in Kongo gearbeitet, und zwar für eine Brauerei. Und als ich dann da war, ist ein Putschversuch im Kongo passiert. Und ich habe sozusagen das hintere Ende davon mitbekommen, als in der Nähe relativ viel geschossen wurde. Und das war für mich eigentlich ein Tag, der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ja, also ich habe mich gefragt, wie kann das passieren? Warum gibt es diese politische Instabilität? Wie kann man das verhindern? Und warum fallen eben solche Herrscher oder warum eben auch nicht?
Jetzt beginnen wir allerdings unser Gespräch erstmal nicht bei dem Fall von Diktatoren, sondern bei den Anfängen. Weil ich habe mich gefragt, warum wollen Menschen denn überhaupt Diktatoren werden? Welche Intentionen stecken denn dahinter?
Das kommt drauf an. Also diese Leute sind natürlich alle unterschiedlich, haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. In vielen Ländern ist es so, dass es einfach ein Weg ist zu Macht und auch ein Weg zu Geld. Und es ist eben auch oft so, dass diese Länder ohnehin schon Diktaturen sind. Das heißt, die Frage ist nicht, gibt es einen Diktator, sondern wer ist es? Und unter diesen Konditionen denken sich dann eben viele Leute, gut, wenn es ohnehin schon jemanden gibt, warum dann nicht ich?
Nun gibt es auch Gesellschaften oder Staaten, da wechselt die Regierungsform so von Autokratie zu Diktatur, da sind die Grenzen auch fließend. Ab wann wird ein autokratischer Herrscher zu einem Diktator?
Ja, Politikwissenschaft ist keine Naturwissenschaft, also ist nicht Physik, das heißt, diese Grenzen sind schwimmend. Aber was mich im Buch im Grunde genommen interessiert, sind politische Systeme, in denen die Herrscher nur auf einen sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung angewiesen sind, um an der Macht zu bleiben. Also wenn man sich Deutschland vorstellt beispielsweise, ein Bundeskanzler muss einen riesigen Teil der Bevölkerung auf seiner Seite haben, um zum Beispiel eine Wiederwahl zu gewinnen. Das sind Millionen von Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Kim Jong-uns Nordkorea. Und Kim Jong-un braucht vielleicht nur 200 Familien, um an der Macht zu bleiben. Und die allermeisten Länder sind irgendwo auf diesem Spektrum.
Diktaturen wie meinetwegen die von Gaddafi, die sind ja dann, also teilweise gibt es Diktaturen, die wirklich ewig dauern. Ne? Gaddafi war 42 Jahre Herrscher von Libyen, bis er gestürzt wurde. Was für Strukturen hatte er denn da, dass das so lange funktioniert hat, in Anführungsstrichen?
Ja, das Wichtigste für die allermeisten Diktatoren sind am Ende des Tages eigentlich die eigenen Sicherheitsdienste, also die Polizei, die Geheimdienste, das Militär. Und wenn man es irgendwie schaffen kann, diese Leute auf seiner Seite zu halten, dann kann man es auch schaffen, so lange an der Macht zu bleiben. Das Problem ist aber, wenn diese Systeme dann enden, ja, weil der Diktator getötet wird oder weil der Diktator beispielsweise im Gefängnis ist, dann ist es oft so, dass die Sachen dann eben ganz, 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 ganz schlecht werden, weil personalistische Diktatoren den Hang dazu haben, Institutionen zu zerstören. Weil diese Institutionen, also sagen wir mal ein funktionierendes Beamtentum oder Gerichte, im Grunde genommen den Diktator daran hindern, seinen Willen umzusetzen. Und wenn es aber diese Institutionen nicht mehr gibt und das ganze System ist auf eine Person aufgebaut und diese Person gibt es dann nicht mehr, dann herrscht oft Chaos.
Gibt es gemeinsame Muster, wie Diktatoren stürzen?
Gibt es. In den allermeisten Fällen ist die größte Bedrohung tatsächlich nicht die Straße. Ja, also es geht nicht primär um Massenproteste. Es geht nicht darum, dass die Leute gegen den Diktator demonstrieren, sondern das primäre Problem ist das eigene Militär, sind die eigenen Berater. Ja, also im Buch habe ich es irgendwie so formuliert. Die Leute, die einen im Palast anlächeln, sind im Zweifelsfall die, die auch die größte Bedrohung darstellen. Und das hat auch wieder mit dieser Struktur zu tun. Ja, also wenn man jetzt Kim Jong-un ist und man ist eben von diesen 200 Familien abhängig, dann ist es natürlich auch höchst problematisch, wenn man davon, sagen wir mal, 20 verliert. Und das sind im Zweifelsfall eben die Generäle, die Berater, die Geheimdienstler.
Ja, und wie es nach dem Fall von Diktatoren so weitergehen kann in einem Land und wie Demokratien ja eventuell doch noch siegen können, das besprechen wir gleich.
Der Politologe Marcel Dirsus hat mit
Die
Demokratie wollen wir ja auch noch drehen, aber wie Diktatoren stürzen, so heißt dieses ausgezeichnete Buch. Und mit Marcel Dirsus unterhalten wir uns jetzt noch weiter. Herr Dirsus, häufig kommen ja Diktaturen gewaltsam zu Fall. Manchmal stirbt auch ein Diktator einfach so dahin. In beiden Fällen wünscht man sich ja, dass danach die Fahne der Demokratie über der Region schwebt. Das ist allerdings nicht automatisch so. Warum verschwindet manchmal der Diktator die autoritäre Herrschaft? Schafft aber nicht.
Ja, eine Sache ist strukturell, also was wir besprochen haben bezüglich der Institutionen. Ja, also wenn man schon eine Diktatur hat über Dekaden hinweg, die Institutionen sind kaputt und dann stirbt der Diktator, dann ist es eben oft so, dass die Nachfolge nicht vernünftig geregelt werden kann und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, dass wenn ein Diktator einfach im Schlaf einschläft, ja, und sozusagen friedlich stirbt, dann ist es oft so, dass die Regimeeliten um den Diktator herum ihn quasi friedlich haben sterben lassen, weil sie sich schon darauf geeinigt haben, was als nächstes kommen soll. Und was als nächstes kommen soll, ist in der Regel eben keine Demokratie, weil die Diktatur an sich für diese Generäle und diese Geheimdienstler eben sehr attraktiv ist, wegen der Macht und dem Geld.
Jetzt sieht man ja gerade in der aktuellen politischen Lage, wie es, ja, weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber so ein paar scheinbare Kipppunkte gibt, ne? Ob das jetzt in Ungarn ist oder aber auch seit der Wiederwahl von Donald Trump in der USA. Da hat man das Gefühl, dass so das, was wir als Demokratie gut finden, in die andere Richtung kippen könnte oder vielleicht auch schon gekippt ist. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Verantwortung Wählerinnen und Wähler auch an der Entwicklung hin zu einem autoritären System haben. Weil das, also wir haben jetzt ja auch bald Bundestagswahl und da haben ja manche, ja, auch nicht so demokratisch angehauchte Parteien einen ziemlichen Aufwind.
Ich glaube, die Verantwortung ist riesig. Ich glaube, es gibt enorm viele Leute in unserem Land, die Demokratie irgendwie als was Gottgegebenes ansehen. Ja, als wäre es schon immer irgendwie so gewesen und als könnte es auch nicht anders sein. Aber wie Sie schon sagen, die Entwicklungen in anderen Ländern zeigen ganz deutlich, dass die Dinge sich drastisch ändern können und teilweise auch in einer sehr kurzen Zeit. Also natürlich, der Wähler hat eine Riesenverantwortung und deshalb Augen auf bei der Wahl.
Zu USA, sehen wir da gerade eine Demokratie sterben?
Ich glaube, was wir in den USA sehen, ist im Grunde genommen eine Verkleinerung dieser Gruppe an Leuten, die man braucht, um an der Macht zu bleiben. Ja, also ich meine, die USA ist eine Demokratie, es ist keine Diktatur, aber der Kreis derer, die man braucht, um an der Macht zu bleiben, wird gerade verengt. Also wenn ein Donald Trump beispielsweise einen Elon Musk an seiner Seite hat, der sagt, alle Gegner des Präsidenten wird er sozusagen in Grund und Boden finanzieren, dann verengt das diesen Kreis der Macht. Und das ist für Demokratien höchstgradig problematisch.
Gibt es irgendwas, was Demokratien aus Ihrer Analyse, aus Ihrem Buch lernen können?
Extrem viel. Also ich glaube, gerade in der derzeitigen Situation ist eine große Herausforderung einfach, auf was man sich überhaupt konzentrieren soll. Weil einfach so viele Dinge passieren und es ist Nachricht ob Nachricht ob Nachricht und man kann gar nicht mehr richtig unterscheiden, was sozusagen wirklich wichtig ist und was einfach nur nervt. Und ich glaube, im Buch kann man recht gut sehen, was Demokratien überleben können und was eben nicht. Und wenn ich mir zum Beispiel die USA anschaue, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, wenn ich davon höre, dass die Sicherheitskräfte umgebaut werden sollen. Denn am Ende des Tages ist es so, auch so ein Gerichtsbeschluss ist nicht viel wert, wenn er nicht umgesetzt werden kann. Und um ihn umzusetzen, braucht man in der Regel Männer und Frauen mit Waffen. Und wenn man die austauschen kann, dann kommt man in schwieriges Fahrwasser.
Sagt Marcel Dirsus, der Autor des Buchs Wie Diktaturen stürzen und wie Demokratien siegen können. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 28 € kostet das Buch. Herr Dirsus, vielen Dank fürs Gespräch.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.